Da der erste Teil der Predigt leider nicht aufgenommen wurde, folgt jetzt der erste Teil mit einer Nachaufzeichnung. Und es geht um die Predigtreihe Verwurzelt heute und mit dem Thema Durch das Leben für Christus. Wir setzen also unsere aktuelle Predigtreihe fort, machen da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben, nämlich beim Hören auf Jesus. Stell dir vor, du bist gerade in deiner Wüste. Darum ging es halt in der ersten Lektion vor 3 Wochen. Du hast es geschafft, dir ein wenig Zeit freizuschaufeln und bist jetzt in der Einsamkeit, um Zeit mit Jesus zu haben. Du sprichst mit ihm über dein Leben. Das war die 2. Lektion vor 2 Wochen. Du erzählst ihm also, was dich gerade bewegt, deine Sorgen und Ängste, aber auch, was dich gerade freut. Und du fragst ihn, was in deinem Leben dran ist. Aber du redest natürlich nicht nur, weil ein Gespräch besteht aus Reden und aus Hören. Du willst auch hören, was er dir zu sagen hat. Und so betest du, wie der 12-jährige Samuel im Tempel, rede Herr, dein Knecht hört. Du wirst also still, um bewusst hinzuhören. Und Gott spricht. Gott spricht durch die Bibel. Er spricht zum Beispiel durch den berühmten inneren Frieden, wenn wir uns für einen Weg entscheiden und wirklich Frieden darüber haben. Gott spricht vielleicht durch einen Gedanke, der dir kommt, und dieser Gedanke setzt sich fest und bewegt dich und verfolgt dich, lässt dich nicht mehr los. Wie auch immer, Gott hat jedenfalls ganz viele Möglichkeiten und Wege, mit dir zu sprechen, ganz viele Leitungen, um dich anzusprechen. Und du hörst also, was er dir sagt. Das ist dann die 3. Lektion von letzter Woche. Vielleicht ist es eine Antwort auf eine Frage, die du hast. Vielleicht ist es ein Trostwort. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Oder sorge dich nicht, wirf deine Sorgen auf mich. Und an manchen Stellen fordert Jesus dich auch heraus. Vielleicht gibt er dir eine neue Aufgabe. Vielleicht legt er seinen Finger an eine wunde Stelle, wo er dich verändern möchte. Wo er sagt, hier möchte ich dich heilen. Hier möchte ich mit dir konkrete Schritte gehen, wo du verändert wirst. Was auch immer es gerade ist, du hast ihn jedenfalls gehört. Du kennst seinen Willen, du weißt, was zu tun ist. Und ich möchte einfach nur ganz kurz ein paar Beispiele aus dem Leben zeigen, wie das ganz konkret aussehen kann in unserem Alltag. Jetzt haben wir wieder die Lohnsteuerzeit, das heißt, wir setzen uns an den Schreibtisch, um unsere Steuererklärung zu machen. Und während du also da am Schreibtisch sitzt und dann die Formulare ausfüllst oder auch online das macht mit der Elster-Online-Funktion, dann erinnerst du dich an die Worte Jesu. Plötzlich kommen sie dir einfach in den Sinn. Gib dem Kaiser, was dem Kaiser zusteht. Alles klar, du weißt Bescheid. Frisieren ist nicht. Und außerdem, du sollst nicht stehlen. Auch das kommt dir in den Sinn und du weißt, aha, okay. Hier ganz klar hat Gott mit dir gesprochen. Du denkst vielleicht an den verhassten Nachbar. Und dann sagt Jesus dir durch die Bibel, die du vielleicht jeden Tag liest, in deiner täglichen Bibellese, liebe deine Feinde. Und du denkst, ach nee, ne? Ehrlich jetzt? Und irgendwie sträubt sich alles in dir, aber du weißt Bescheid. Das ist Gottes Wille. Vielleicht sitzt du an deinem Schreibtisch und machst gerade einen Spickzettel für die nächste Klassenarbeit. So wie immer, so wie auch alle das in der Klasse machen. Und plötzlich, aus dem Nichts, wie ein Hammer, trifft dich das 8. Gebot. Ihr habt vielleicht gerade im Rallye-Unterricht darüber gesprochen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht betrügen. Und du denkst nur, ach echt jetzt, ach Manno. Oder in der Gemeinde werden für den internationalen Bibelkreis dringend Pfarrer gesucht. In einer Predigt hörst du, du sollst den Fremdling lieben. Du hast Zeit, du hast keine anderen Verpflichtungen, nichts spricht dagegen. Und du weißt einfach, das ist dran, das ist zu tun. Oder aber auch eine ganz andere Situation. Du bist müde, du bist kaputt von der vielen Arbeit. Irgendwie hängt dir der Stress der letzten Woche im Nacken und du weißt nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und ein Freund erinnert dich an das Gebot Gottes, nämlich, du sollst Pause machen. Oder so ähnlich, jedenfalls steht das da in der Bibel. Mach mal Pause. Und vielleicht ist das wirklich die letzte Verwarnung, bevor Gott beim nächsten Mal drastischer redet, nämlich wenn er dich von den Beinen holt, weil dein Körper nicht mehr mitmacht. Und das alles sind nur ganz praktische, konkrete Beispiele aus dem Alltag, wie Gott zu uns spricht. Durch die Bibel, durch Freunde, durch Eindrücke, durch Gedanken, die uns einfach so kommen. Und ich möchte dich ganz persönlich einmal fragen, hast du Gott in letzter Zeit gehört? wo er dir vielleicht was gezeigt hat, wo er dir was gesagt hat, wo er dich getröstet, ermutigt hat. Wie hat er dich ganz konkret geführt? Vielleicht hier eine Tür aufgemacht und andere Türen zugemacht? Oder aber auch die Frage, wo möchte er dich heilen? Wo möchte er dich verändern, damit du Jesus ähnlicher wirst? Wo gibt er dir einen ganz konkreten Auftrag? Und was immer du auch von Jesus gehört hast, irgendwann wird es Zeit, aus der Wüste zurück ins Leben zu kommen. Ja, da warten Verpflichtungen, die Familie ist da, die Arbeit, du kannst halt nicht ewig in der Wüste sein. Irgendwann geht es zurück ins Leben. Die Frage ist dann aber, was jetzt? Du hast Gottes Stimme gehört, er hat in dein Leben hineingesprochen. Du kommst zurück aus der Wüste mit seinen Willen in deinem Kopf. Und die Frage ist, was machst du jetzt damit? Und damit kommen wir zur vierten Lektion in unserem Verwurzelungstraining. In seinem Brief schreibt Jakobus in Kapitel 1, Vers 22, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Und das sind natürlich harte Worte, wie Jakobus das hier formuliert. Aber er möchte damit sagen, auf Jesus zu hören, ist die eine Seite der Medaille. Sein Willen zu kennen, steht auf der einen Seite des Blattes. Aber das ist eben noch nicht alles. Die andere Seite der Medaille, nämlich, dass ich seinen Willen auch tue, gehört auch dazu. Das heißt, Hören und Tun gehören im Glauben untrennbar zusammen.
Das ist sozusagen wie Theorie und Praxis. Also du kannst alles zum Beispiel über das Klavierspielen wissen. Du kannst es vielleicht jahrelang studiert haben und dich damit beschäftigt haben. Wenn du dich nicht selbst hinsetzt und Klavierspielen übst, wirst du es nicht lernen. Wie gesagt, die Theorie ist wichtig, aber ohne die Praxis bleibt die Theorie am Ende wertlos. Und erst wenn du in die Tasten haust, ja, und wirklich Töne rauskommen und Musik rauskommt, dann wird auch die Theorie lebendig. Und ihr Lieben, genauso ist es im Glaubensleben, genauso ist es in meiner Beziehung zu Jesus. Ich kann ganz viel über ihn und von ihm hören. Du kannst viel Zeit in deiner Wüste verbringen bei Jesus, im Gespräch mit ihm, im Hören auf ihn. Du kannst jeden Tag in der Bibel lesen, du kannst jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, jede Woche in den Hauskreis. Du kannst 1000 gute christliche Bücher lesen, du kannst die besten Prediger der Welt hören. Du kannst sogar Theologie studieren. Schreib dich ein, studiere Theologie. Und am Ende weißt du nicht alles. Ja, also das würde ich niemanden zumuten und damit auch niemanden überfordern. Am Ende weißt du nicht alles, aber unglaublich viel, ganz viel. Du kennst sozusagen Gottes Willen für dein Leben und du weißt eigentlich auch genau, was zu tun ist. Aber wenn du es dann nicht tust, wenn du nicht danach lebst, dann bringt dir all dein Wissen nichts. Darum geht's hier. Das meint Jakobus hier. Ja, um es mal ins Leben zu übersetzen, wenn ich weiß, wie ich meine Frau glücklich machen kann, zum Beispiel gestern Abend beim wunderschönen Candlelight-Dinner, den wir erleben durften. Ja, wenn ich weiß, wie ich meine Frau glücklich machen kann, tu es aber nicht, dann ist nicht nur dieses Wissen darüber, wie ich sie glücklich machen kann, völlig nutzlos. Es wäre einfach nur dumm, es nicht zu tun, weil unglückliche Frau gleich unglückliche Ehe. Und ich gestehe hier, dass ich oft ganz schön dumm bin. Aber Hören und Tun im Glauben gehen Hand in Hand. Und wer beim Hören alleine stehen bleibt, das sagt Jakobus hier, der betrügt sich am Ende selbst. Warum? Weil er sich selbst den Segen raubt, der im Tun liegt. Am Ende haben wir vielleicht einen Wasserkopf voller Wissen, aber geistlich bleiben wir Babys, weil wir nicht mit Jesus unterwegs sind und konkrete Glaubenserfahrungen sammeln und stattdessen vielleicht im Klassenzimmer, im Studierzimmer sitzen und Jesus aus der Ferne beobachten. Aber wenn du wissen willst, ob der Glaube an Jesus etwas taugt, ob der Glaube tragfähig ist, dann frag nicht die Theoretiker am grünen Tisch, sondern frag die Praktiker an der Front. Frag die, die mit Jesus unterwegs sind. Frag die, die neben Jesus stehen, die sich die Ärmel hochkrempeln und mit Jesus zusammen anpacken. Frag die, die bereit sind, sich auch mal die Füße schmutzig zu machen, um im Glauben mutige Schritte zu gehen. Und die Praktiker an der Front wissen vielleicht nicht sehr viel über Jesus, so wie die Theoretiker, die ihr ganzes Leben damit beschäftigt haben, Jesus zu studieren. Aber die Praktiker kennen ihn persönlich, weil sie Seite an Seite mit ihm gehen, mit ihm schwitzen und durch Höhen und Tiefen gehen. Um es auf den Punkt zu bringen, sie haben Erfahrung mit Jesus. Und ihr Lieben, darauf kommt es am Ende an, um die persönliche Erfahrung, die ich mache, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Und diese Erfahrungen entstehen halt nur dann, wenn ich aufstehe, wenn ich das Klassenzimmer verlasse und mich auf den Weg mache mit Jesus. Wenn du deine Wurzeln in Jesus vertiefen möchtest, so die Aussage von Jakobus hier, dann lebe, dann tue, was er dir sagt. Tritt in seine Fußstapfen und folge ihm nach. Lebe für ihn. Und deshalb habe ich auch die Predigt überschrieben mit diesem Satz: In Christus verwurzelt durch ein Leben für Christus. Und wir haben gerade schon das tolle Lied gesungen am Eingang über Sand und Fels und so weiter. Und Jesus bringt halt diese Wahrheit von Hören und Tun in einem Gleichnis wunderbar auf den Punkt. Er ist wieder unterwegs, wie so oft mit seinen Jüngern, heilt unterwegs Kranke. Und während er Kranke heilt, erzählt er den Menschen irgendwas von einem Reich Gottes, das angebrochen ist. Und er ist unterwegs und durch das, was er tut und durch das, was er sagt und wie er es sagt, zieht er Scharen von Schaulustigen an. Also Tausende von Menschen folgen ihm. Sie wollen mehr von ihm sehen, sie wollen mehr von ihm hören, sie wollen verstehen, was es auf sich hat mit diesem Reich, das er ankündigt. Und so geht Jesus auf einen Berg und hält seine bekannteste Rede, auch Bergpredigt genannt, einfach weil er auf dem Berg war. Und glücklicherweise hat Matthäus, der Evangelist, uns seine Rede aufgeschrieben und festgehalten. Und wir können jetzt die Rede nicht komplett durchgehen und uns erarbeiten, aber ich ermutige sehr, diese Kapitel einmal persönlich nachzulesen in Matthäus Kapitel 5 bis 7. Und in der Bergpredigt entfaltet Jesus sozusagen das Programm seines Reiches, des Reiches Gottes. Aber da geht es nicht um Reichsgrenzen. Da geht es nicht um irgendwelche Staatsorgane oder um irgendwelche politischen Konzepte. Auf den Punkt gebracht geht es in der Bergpredigt um gelebte Nachfolge. Das ist Jesu Programm. Das ist, worum es ihm geht, um gelebte Nachfolge. Gottes Reich wird nämlich da sichtbar, wo Menschen sich auf Jesus einlassen, wo sie sich ihm anvertrauen und ihm nachfolgen. Das heißt, mit ihm einfach gehen und leben. Und das Leben gestalten, wo sie seinem Beispiel folgen, für ihn leben, wo sie lieben wie er, wo sie dienen wie er, wo sie leben wie er. Und in der Bergpredigt entfaltet Jesus dann durch verschiedene Gedanken ganz praktisch und konkret für den Alltag, wie sowas aussehen kann, wie man das leben kann. Wie gesagt, wir können uns das nicht komplett anschauen, aber wir schauen uns einmal das Ende der Bergpredigt an. Und Jesus schließt sozusagen die Bergpredigt mit einem Gleichnis und fasst damit nochmal sein Grundanliegen zusammen, könnte man sagen. Also verdichtet das, worum es in der Bergpredigt geht, das macht er nochmal mit einem Bild deutlich. Und wir lesen einmal, was er sagt. Matthäus 7, 24 bis 27. Jeder, der diese meine Worte hört, und er bezieht sich natürlich auf die Rede, die er jetzt gehalten hat, jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Und jeder, der diese meine Worte hört und nicht danach handelt, ist ein dummer Mann, der sein Haus auf Sand baute Und als ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. Und wir stellen uns einmal diese große Menschenmenge vor. Jesus hat ihnen gerade wohl die berühmteste Rede der Weltgeschichte gehalten. Ich wäre total gern dabei gewesen. Die Leute hatten alle eins gemeinsam, alle, die da waren. Sie hingen an seinen Lippen. Sie waren gebannt von dem, was er sagte, wird später auch gesagt. Sie gingen davon, als Jesus die Rede beendete, und sie waren beeindruckt von seiner Vollmacht und von dem, was er ihnen gerade mitgeteilt hatte. Das heißt, sie alle haben ihm zugehört, waren gefesselt, waren mitgerissen. Sie alle haben ihn gehört und kennen sozusagen seinen Willen für ihr Leben. Jetzt kommt das Aber. Jesus ist nicht gekommen, um uns in schönen Reden seinen Willen mitzuteilen. Er ist auch nicht gekommen, um unsere Köpfe mit Wissen vollzustopfen. Und tatsächlich hat es ihn wenig interessiert, was die Leute wussten. Also nirgendwo kritisiert Jesus irgendwie fehlendes Wissen bei den Leuten. Wenn er etwas kritisiert oder wenn er Menschen kritisiert, dann sind es Menschen, die seine Worte hören, aber dann nicht danach handeln. Und darum geht es hier in dem Gleichnis. Alle haben ihn gehört, alle, die da waren. Aber der Unterschied liegt darin, dass die einen danach handeln und leben, und die anderen eben nicht. Und Jesus sagt das hier nicht so scharf und so hart, weil er irgendwie Kadavergehorsam einfordert. Darum geht es überhaupt nicht. Und es geht auch nicht darum, irgendwie stupide, irgendwelche strichlistenartigen guten Werke abzuhandeln für Jesus, warum auch immer. Also es geht hier an sich nicht wirklich um das Tun selbst, sondern es geht darum, was das Tun bewirken soll, nämlich dass durch das Tun meine Beziehung zu Jesus tiefer und fester werden soll. Also man kann sich auch im Tun verrennen, man kann auch in einem geistlichen Aktionismus landen. Darum geht es eben nicht. Und deshalb sagt Jesus ja auch, bevor du etwas tust, hör mir erstmal zu. Ja, man kann auch von der anderen Seite vom Pferd runterfallen, wenn wir nicht auf Jesus hören und einfach losrennen und irgendwas tun. Also es geht erstmal darum, dass ich höre, was er für mein Leben will und danach für ihn lebe und danach handle. Aber Jesus sagt hier, also wer meine Worte hört und nicht danach handelt, ist dumm, weil er nicht sozusagen seine Einladung zu einem erfüllten Leben annimmt. Und er beschreibt das dann hier mit diesem Bild, was irgendwie auch ironisch und lustig ist. Es wäre ungefähr so dumm, wie wenn der Architekt zum Bauherr sagt, bau dein Haus auf Fels und nicht auf Sand. Und hör mir nochmal zu, bau dein Haus wirklich auf Fels und bloß nicht auf Sand. Und was macht der Bauherr? Er geht hin und baut sein Haus auf Sand. Und dann kommt der Sturm und rüttelt an dem Haus und das Haus fällt zusammen und der Architekt klappt sich einfach nur hier auf den Kopf und sagt, denkt vielleicht auch, weiß nicht, ob er es sagt, denkt, bist du bescheuert. Ich hab's dir ausdrücklich gesagt, bau dein Haus auf Fels und nicht auf Sand. Wie dumm kann man sein? Keine Versicherung zahlt für deinen Schaden, es sei denn, man versichert deine Dummheit. Also so drastisch drückt Jesus das hier aus. Ich hab's ein bisschen überspitzt, aber genau so meint Jesus das, wenn er das sagt, wenn ihr meine Worte hört, die Worte, die zum Leben führen, die Worte, die zur Fülle führen, aber ihr nicht danach handelt und lebt, dann seid ihr dumm. Es geht schief. Und es führt nicht nur zu Dummheiten möglicherweise, die wir uns hätten ersparen können. Ja? Falsche Entscheidungen im Leben, wo, wenn wir auf Jesus gehört hätten, wir vielleicht den richtigen Weg gehen könnten und nicht irgendwelche dummen Sachen gemacht hätten, was auch immer es ist. Am Ende rauben wir uns selbst sozusagen wertvolle Erfahrungen mit ihm, weil wir nicht an seiner Seite stehen, weil wir nicht mit ihm gehen, sondern weil wir entschieden haben, eigene Wege zu gehen. Wir rauben uns selbst die Fülle und den Segen eines Lebens in seiner Nähe. Und das ist das, was Jesus im Grunde genommen hier sagen möchte. Jünger wird man unterwegs, an der Seite von Jesus und nicht in bequemen Klassenzimmern. Vielleicht fragst du dich, alles schön und gut, aber wie kann ich das jetzt in meinem Alltag leben? Wie kann ich das umsetzen? Was bedeutet das für mich persönlich? Das Leben ist so vielfältig und dynamisch. Jeder Tag ist anders, jeder Tag beginnt anders. Jeden Tag muss ich 1000 Entscheidungen treffen. Woher weiß ich denn, ob ich das Richtige tue? Ob ich auf dem richtigen Weg bin? Ob ich sozusagen Gottes Willen lebe? Und manche Dinge sind sicherlich klar. Also wir wissen ganz klar, du sollst den Chef nicht beklauen. Ja, das wäre nicht in Gottes Sinne. Oder du sollst deine Kinder nicht zum Zorn reizen. Ganz klare Aussage, so wie wir sie in der Bibel finden. Aber was ist mit den vielen anderen Dingen des Lebens, wo das so auf den ersten Blick oft nicht so ganz klar ist? Ich fand das so ehrlich und schön, wie du das vorhin gesagt hast, Klaus-Dieter, dass der Alltag uns oft irgendwie so nicht wirklich Raum lässt, diese Frage zu stellen, bin ich eigentlich verwurzelt in Christus oder nicht? Wie kann ich das leben? Und ich möchte dir eine einzige Frage mitgeben. Und ich glaube, das ist sozusagen die wichtigste Frage der Jüngerschaft, der Nachfolge. Mit dieser Frage können wir prüfen, ob wir sozusagen mit Jesus unterwegs sind oder ob wir vielleicht eigene Wege eingeschlagen haben. Wir prüfen damit aber nicht nur unser Tun, wir prüfen unser Denken, unsere Motivation, unsere Lebensausrichtung. Und indem wir uns selbst mit dieser Frage hinterfragen, können wir uns auch dann wieder neu auf Christus ausrichten. Und diese Frage finden wir nicht als Frage, aber ich formuliere es gleich als Frage. Diese Frage finden wir bei Paulus in Kolosser 3, Vers 17. Der schreibt da: Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Und Paulus bringt hier das im Grunde auf den Punkt und sagt, euer ganzes Leben, alles, was ihr tut, alles, was euch bewegt, was ihr denkt, eure Motivation, eure Lebensausrichtung, lebt alles im Namen des Herrn. Verbündet euch da mit Christus. Macht ihn dort zu eurem Partner. Und daraus ergibt sich dann auch diese Frage, nämlich, wenn du wissen willst, ob du dein Haus zurzeit auf Sand baust oder auf dem Fels baust, dann stell dir diese eine Frage, nämlich, lebe ich in Jesu Name? Was immer du gerade tust, geschieht es in seinem Willen und zu seiner Ehre oder nicht? Bist du dabei an Jesu Seite oder nicht? Wird dadurch in deinem Leben Christus sichtbar oder nicht? Und wenn es nicht der Fall ist, dann gilt es sozusagen, den sandigen Boden zu verlassen und zurückzukehren zum Fels, nämlich zu Christus, zur Basis, die tragfähig ist, wo ich in seinem Frieden, in seinem Segen, in seiner Erfüllung leben darf. Und diese Frage möchte ich dir gerne mitgeben. Und so können wir uns jeden Tag, ja in allem, was wir tun, in allen unseren Lebensbereichen, immer wieder neu auf Jesus ausrichten. Nämlich, lebe ich in Jesus zum Beispiel oder in Jesu Namen, in seinem Namen, wenn ich schlafe, wenn ich frühstücke, wenn ich morgens aufstehe und zur Arbeit fahre, wenn ich gerade dabei bin, den Chef oder für den Chef am Telefon zu lügen. Lebe ich in seinem Namen, wenn ich im Internet unterwegs bin, wenn ich fernsehe, wenn ich mich mit meinen Kindern beschäftige, wenn ich mich mit meiner Frau streite, wenn ich vielleicht über meinen Nachbar lästere, wenn ich gerade die Steuererklärung mache, wie lebe ich da? Wenn ich gerade dabei bin, einen Spickzettel zu machen, wenn ich vielleicht nicht bereit bin, jemanden zu vergeben und trage ihm sozusagen das nach, was er mir angetan hat, wenn ich zum Gottesdienst gehe, wenn ich mich entscheiden muss, ob ich beim internationalen Bibelkreis als Pfarrer aushelfen möchte oder nicht, wenn ich darüber nachdenke, ob ich mich taufen lassen soll oder nicht, egal. Also nimm irgendeinen Lebensbereich, irgendeine Lebensfrage und prüf sie an dieser Frage, bin ich hier sozusagen in Jesu Namen unterwegs? Stehe ich hier auf seinem Boden, auf seiner Basis, baue ich mein Haus auf Fels. Diese Frage möchte ich dir mitgeben und damit komme ich zum Schluss. Nimm diese vierte Lektion mit und ich darf sagen oder bitte, dass die Technik die einfach ein bisschen länger eingeblendet hält. Ups, da war eine Folie von letzter Woche noch drin, die hat sich da eingeschlichen, gehört da nicht hin. Aber nimm diese vierte Lektion mit, wenn du willst, wenn du dich in Christus verwurzeln willst, dann bleibe nicht nur beim Hören stehen, sondern tue, was er in dein Leben hineinspricht. Lebe für ihn. Und es beginnt aber mit dem Hören, das möchte ich nochmal ganz klar sagen, es beginnt mit dem Hören, dass ich seinen Willen erkenne, aber dann geht es auch darum, dass ich danach lebe und handle, tue, was er dir sagt, lebe in seinem Namen. Soweit die Theorie. Wir sind hier im Klassenzimmer, haben das alles gehört. Jetzt geht es darum, die Praxis im Alltag einzuüben. Dafür wünsche ich dir Gottes Segen und ein gesegnetes Verwurzeln.